Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Nathanael Winkler in seiner Serie zu den Sendschreiben in einem achten Teil zu Ihnen zum Thema Philadelphia, standhaftes Ausharren, nach dem Abschnitt aus Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Doch zuerst folgt die Schriftlesung, gelesen von Markus Berchtold. Weiter hören wir noch das Lied »Je und je geliebt«, gespielt von Tabea Frey an der Geige und Nathalie Hurter am Klavier. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Offenbarung 3, 7 bis 13. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Türe gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Thank you.
Wir wollen gemeinsam heute Gedanken machen über eine Gemeinde, die durch Verfolgung hindurchgehen musste und sie blieben standhaft. Und so wollen wir reden über standhaftes Ausharren anhand der Text aus Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Ich möchte aber nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke für diese heutige Morgen. Danke aber, Vater, dass wir unter dein Segen kommen dürfen. Zu wissen, du bist gegenwärtig. Du hast eine Botschaft für uns. Und so, Herr, beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Wir wollen heute Morgen, wie schon gesagt, über standhaftes Ausharren reden. Standhaftes Ausharren hat mit uns alle zu tun. Wir wollen Prinzipien sehen anhand dieses Texts, was es braucht, damit dann, wenn Verfolgung, wenn Widerstand da ist, was es braucht, um standhaft zu bleiben. Dieser Brief an Philadelphia ist ja einer von 7 Sendschreiben, welche unser Herr Jesus Christus an 7 Gemeinden schreibt. 7 Gemeinden in Kleinasien, 7 Gemeinden der damaligen Zeit. Es ist wichtig zu verstehen, es waren existierende Gemeinden der damaligen Zeit. Und diese 7 Gemeinden bekommt jede einzelne einen persönlichen Brief von Jesus Christus. In diesem Brief begrüßt Jesus die Gemeinde. Er redet über ihren momentanen Zustand, teilweise ermahnt er sie, ermutigt er sie und er gibt ihnen Mut, macht weiter. Es sind sehr klare Briefe, kurze Briefe, wo Jesus aber auch genau dies anspricht, was man oft nicht hören will. Er spricht ihre Probleme an. Er spricht genau dies an, was nicht gut ist, aber wichtig zu sehen, er spricht auch dies an, was sie richtig machen. Und er ermutigt sie immer wieder. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, höre, was Jesus Christus uns durch seinen Geist sagen will. Was für eine Botschaft er an uns Gemeinde hat. Und ja, diese 7 Sendschreiben, das haben wir schon mehrmals gesagt und durchgenommen. Es sind ja 7 Gemeinden und die werden auch oft historisch-chronologisch ausgelegt. Es passt, sage ich jetzt mal so, teilweise. Aber schlussendlich, ob man es historisch-chronologisch auslegt, wird jede Gemeinde in der ganzen Gemeindezeitalter bis zum heutigen Tag sich in eine dieser Gemeinde oder sogar mehrere wiederfinden. Seinen momentanen Zustand, vielleicht persönlich, aber auch als Gemeinde, wird man in einer dieser 7 Gemeinde finden. Von diesen 7 Sendschreiben werden 2 Gemeinden nicht getadelt. Und diese 2 Gemeinden, das ist die Gemeinde, die wir heute durchnehmen, Philadelphia und Smyrna, das haben wir ja schon durchgenommen. Diese 2 Gemeinden werden nicht getadelt, sondern nur ermutigt. Und interessant zu sehen, die 2 Gemeinden haben viele Parallelen. Sie haben den gleichen Widerstand erlebt vom Synagoge des Satans, wir kommen noch dazu. Und beide waren arm, in gewisser Hinsicht arm, wir werden noch sehen, was damit gemeint wird. Aber genau diese 2 Gemeinden waren die Gemeinden, die nicht getadelt werden, sondern sie werden ermutigt, weiterzumachen, weiterzukämpfen, so wie sie bis jetzt gekämpft haben. Ich habe schon erwähnt, wir haben den Text gelesen, der Autor jeder einzelnen Brief ist Jesus Christus selbst. Und Jesus Christus offenbart sich ja in Kapitel 1, die Versen 12 bis 20, er offenbart sich als der erhöhte Jesus Christus. Und so beginnt auch jeder einzelne Brief. Wir lesen Vers 7. Und der Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Also er offenbart sich erstmal als der Heilige. Der Heilige ist ja auch ein Titel, eine Eigenschaft, erstmal von Jesus selbst, aber von Gott der Vater. Gott der Vater wird als heilig beschrieben im Offenbarung. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8. Und da lesen wir, und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und er kommt. Nochmal, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der ist und der kommt. Unser Gott und Vater ist ewig. Er ist heilig. Heilig werden aber auch in Offenbarung die beschrieben, die durch das Blut Jesus Christus teuer erkauft worden sind, durch das Blut des Lammes, und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird als heilig angesprochen, zum Beispiel in Kapitel 15, Vers 3. Achtung, Gott der Vater, Gott der Sohn, sie sind heilig in ihrem Wesen. Die Gemeinde ist geheiligt und somit heilig durch Jesus Christus, der für uns starb. Das lesen wir 15, Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtige, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Ja, heilig ist auch ein Wort, abgesondert. Die Gemeinde ist abgesondert für Gott, aber sie sind abgesondert durch Jesus Christus, durch sein Tod, durch sein Blut, welcher vergossen worden ist. In unserem Text, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der Heilige, Jesus Christus, der sündlose Natur wie sein Vater. Er ist absolut rein und von Sünde abgesondert. Jetzt lesen wir, der Wahrhaftige, was ist wahrhaftig? Jemand, der die Wahrheit sagt und jemand, der echt und authentisch ist. Gott der Vater wird als wahrhaftig beschrieben. Zum Beispiel Kapitel 16, Vers 7, Kapitel 19, Vers 2. Jesus wird als wahrhaftig beschrieben in unserem Text da und in Kapitel 19, Vers 11. Wenn wir über Wahrheit denken, ja, heute ist Wahrheit so relativ. Jeder formuliert Wahrheit, wie es ihm recht ist. Wenn wir über Wahrheit denken, über absolute Wahrheit, das finden wir nur im Wort Gottes und bei Gott dem Vater und beim Gott der Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist, der in uns wohnt und das Wort Gottes, welcher durch den Geist Gottes inspiriert worden ist. Wahrheit, wahrhaftig, authentisch, Jesus Christus. Und wir lesen, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand zuschließt. Und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ja, was ist dieser Schlüssel Davids? Um was geht es da? Wenn wir über David reden, reden wir über den König, mit dem Gott, der Vater, einen Bund geschlossen hat. 2. Samuel Kapitel 7. Gott schließt einen Bund mit David und er verheißt ihm, dass auf dein Thron wird mal ewig ein König herrschen. Auf ewig wird er herrschen. Und somit wissen wir, es kommt ein König. Und wer ist dieser König? Es ist Jesus Christus. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12, wo Jesus eine taub, stumme, besessene heilt, reagiert das Volk und er sagt, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids, Ben David? Sie haben verstanden, sie wussten, der diese Art Wunder tut, muss der Sohn David sein. Der zukünftige König, der kommt, um auf dieser Erde zu herrschen. Und in Offenbarung 5 wird dieser König beschrieben. Offenbarung 5, Vers 5, da lesen wir, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe. Es hat überwunden, denn der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Wir lesen über den Löwe aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids. Der Älteste sagt, es hat überwunden. Ja, wie hat er überwunden? Da kommt die Ergänzung in Vers 6. Die sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und in Mitte der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und der Löwe ist aber auch der Lamm, welcher geschlachtet worden ist. Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde, um zu sterben, als der geschlachtete Lamm Gottes. Er ist gekommen, um dies, was uns trennte von Gott, hinwegzunehmen. Unsere Schuld. Unsere Schuld nahm er auf sich und wurde so zu Lamm Gottes. Aber er wird wiederkommen. Er ist auferstanden und ist zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, um auf diese Erde als der Löwe von Juda, der König aus dem Stamm Juda, Ben David, er wird kommen, um auf diese Erde zu herrschen. Und ihm ist gegeben alle Macht. Christus, der Löwe aus dem Stamm Juda und der Lamm Gottes. Er hat die souveräne Autorität, um über den Eingang ins Reich zu bestimmen. Der Schlüssel zum Heil und zum Segen. So verstehen wir, was damit gemeint wird. Der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt. Und zuschließt, sodass niemand öffnet. Und Jesus sagt über sich selbst, Johannes 14, Vers 6, diese wunderbare Verse: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keine kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, der Vater, als nur durch Jesus Christus, weil er als vollkommener Lamm Gottes für uns starb. Nochmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Sehen wir, verstehen wir, wie wichtig diese Botschaft ist? Wie wichtig diese Proklamation ist? Es gibt einen Weg zu Gott und dieser Weg ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Ja, es gibt keinen anderen Weg, keine andere Religion. Es gibt nur einen Weg. Jesus Christus. Und wir lesen, der öffnet, sodass niemand zuschließt. Und zuschließt, sodass niemand öffnet. Das ist auch ein Trost für uns. Wenn wir durch diese Tür hineingingen, wo er uns gezogen hat durch Gnade, nichts kann uns wegreißen von seiner Liebe. Aber genau dies war auch die Stärke der Gemeinde in Philadelphia. Sie haben sich nicht irren lassen und halteten, und sie haben diese Wahrheit festgehalten. Sie haben diese einzige erlösende Botschaft in aller Klarheit und Wahrheit proklamiert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz kurz, dieser Brief von Jesus, das haben wir Vers 7 gesehen, geschrieben an die Gemeinde in Philadelphia. Diese Stadt Philadelphia, eine heidnische Stadt, wie alle anderen Städte auch, diese 7 Sendschreiben. Die Hauptreligion war der Kaiserkult und der Anbetung dieser griechischen, römischen Götze. Und dies prägte das gesamte Leben der Einwohner eines Stadtes damals. Und die Gemeinde ist in so einer Stadt entstanden. Die Gemeinde wahrscheinlich entstanden zur Zeit der Dienst von Paulus in Ephesus. Paulus war ja eine lange Zeit in Ephesus. Ephesus ist ja auch der erste Sendschreiber. Und in dieser Zeit, das haben wir ja letztes Mal gesehen, wo wir Ephesus durchgenommen haben, haben wir gesehen, wie Paulus in Ephesus wirkte und wie diese Wirken in Ephesus einen Segen hatte über die ganze Region von Asien. Und viele Gemeinden sind entstanden, unter anderem auch diese 7 Gemeinden der Sendschreiber. Was noch interessant ist zu sehen, dass Philadelphia heißt ja eigentlich Bruderliebe oder geschwisterliche Liebe. Diese Liebe wird jetzt nicht da beschrieben, explizit in Offenbarung 3, Vers 7 bis 13, in diese Sendschreiber. Nur, ich glaube, dass da diese Gemeinde nicht getadelt wird, und diese Gemeinde durch Widerstand hindurchgehen musste, eine wichtige Tugend in so einer Zeit ist Liebe, geschwisterliche Liebe. Das lesen wir zum Beispiel in einem wunderbaren Brief, 1. Thessaloniker. 1. Thessaloniker 4, da sagt Paulus die Gemeinde in Thessalonik, er ermutigt sie, er hat viel Lob in Bezug auf diese Gemeinde, wie der Herr gewirkt hat, weiter wirkt und wie sie auch ihre Glaube gelebt haben. Und wir lesen 1. Thessaloniker 4, Vers 9 und 10. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wunderbar, wie Paulus es schreibt, ihr habt euren Meister als Lehrer und ihr liebt so, wie er es euch gezeigt hat. Und es ist ja Jesus, der die Jünger, doch kurz vor seinem Tod, sagt er, liebt einander. Die Liebe zueinander wird ein Zeugnis an eine verlorene Welt sein. Diese Liebe zueinander, geschwisterliche Liebe. Und es ist schön zu sehen, wie Paulus die Gemeinde dann sagt, 1. Thessaloniker Kapitel 1, Vers 7 bis 9, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt und dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Was sagt Paulus? Er sagt, in ganz Mazedonien und Achaia, eine Region so doppelt so groß wie die Schweiz, ist bekannt geworden, wie ihr eure Glaube lebt. Alle reden über euch. Ihr seid ein Vorbild, was es heißt, bekehrt zu sein. Was es heißt, wiedergeboren zu sein. In eure Wandel, in eure Eifer. Und ja, die Thessaloniker erlebten genau das Gleiche wie die Gemeinde in Philadelphia. Sie erlebten Verfolgung, Widerstand. Und eine ihrer Tugenden war die Liebe. Ich nehme an, dass genau dies auch in Philadelphia war. Dass der Name dieser Stadt, Philadelphia, geschwisterliche Liebe, auch genau passte zu der Art und Weise, wie die Gemeinde Philadelphia damals lebte. Ja, und normalerweise, wenn man ein Sendschreiben durchnimmt, da kommt man in den Punkt, das Tadenswerte finden wir in diesem Brief nicht. Kein Tadel, gar nichts. Und so gehen wir zum nächsten Punkt, das Lobenswerte. Und es beginnt, Vers 8, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Dies kann man auch natürlich, wenn man den Weg nicht geht, als eine Ermahnung sehen. Aber in Bezug auf Philadelphia war es eine Ermutigung. Ich kenne deine Werke. Wir müssen sehen, unser Herr ist allwissend. Nichts ist vor ihm verborgen. Ja, rein gar nichts. Er kennt unsere Gedanken. Er kennt unsere Motivation. Er weiß, wie es um uns steht. Vor unser Herr ist nichts verborgen. Das Gute wie das Schlechte, unsere Motivation, Herzensgedanke, unsere Kämpfe. Er weiß unseren momentanen Zustand. Und dies in Bezug auf Philadelphia dient dir als Trost. Ich weiß, was ihr durchmachen müsst. Ich bin nicht entfernt von euch. Ich kenne eure Kämpfe. Und dies sollte als Stärkung dienen. Ja, ich weiß. Weiter lesen wir, du hast eine kleine Kraft. Wir haben ja in Bezug auf Smyrna gelesen, Kapitel 2, Vers 9, ich kenne deine Werke und dein Drangsal und deine Armut. Die in Smyrna, die auch nicht getadelt werden, waren erstmal auch da. Ich kenne deine Werke. Das sagt der Herr aller Gemeinde. Sie waren aber arm. Was lesen wir da? Denn du hast eine kleine Kraft. Ja, was sollten wir unter eine kleine Kraft verstehen? Ich glaube, das kann man unterschiedlich verstehen, interpretieren. Es war vielleicht eine kleine Gemeinde. Vielleicht weltlich gesehen, finanziell gesehen eine arme Gemeinde. Vielleicht waren es solche aus der einfachen Schicht der Bevölkerung. Seht mir ja auch in Korinth, wo Paulus die Korinther, 1. Korinther Kapitel 1, wo er sagt, nicht viele von euch sind Gelernte und Reiche und so weiter. Die meisten von euch sind vom einfachen Schicht der Bevölkerung. Wahrscheinlich war es auch so in Philadelphia. Aus der einfachen Schicht der Bevölkerung. Vielleicht menschlich gesehen eher schwach. Aber sie war eine kleine Gemeinde mit einem starkes Gewicht in der Stadt. Sie lebten ihre Glaube. Und wir lesen ja, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ich habe dir eine offene Tür gegeben. Ja, was ist diese offene Tür? Es ist immer eine Tür, um zu wirken. Und sie nützen diese Tür aus. Ich glaube, wir alle bekommen solche offene Türen in unserem Leben. Dass der Herr uns Situationen im Leben gibt, als Gemeinde, als Familie, ganz persönlich, wo er uns offene Türen schenkt, damit wir sie auch ausnutzen, damit wir mit dieser frohen Botschaft rausgehen, damit wir bewusst auch ein Zeugnis ablegen können. Er gibt es, jetzt ist die Frage an uns, aber nützen wir es auch? Nützen wir diese offene Tür? Da lesen wir, er gab ihnen eine Tür, Sie waren treu und ich nehme an, sie haben es auch ausgenutzt. Da gibt es ein wichtiges Prinzip. Gott sagt das Volk Israel in Sacharja 12, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sprich der Herr der Herrscher. Das ist ein wichtiges Prinzip auch für unser geistliches Leben. Der Herr öffnet Türen. Er ist der, der wirkt. Das ist in Evangelisation so. So sollte es im Gemeindeleben an. Jede Aktivität einer Gemeinde sollte immer vor Gott angefangen werden. In einer absoluten Abhängigkeit von ihm. Es dient ihr alles zu seiner Ehre. Und ich nehme an, dass diese offene Tür war eine Tür fürs Evangelium. Trotz Widerstand, sag jetzt mal, diese Bevölkerung rundherum, die götzendienerisch war, ein Widerstand von den Juden, das werden wir später sehen, gab Gott ihnen offene Türen. Geht hin. Diese Botschaft muss raus. Diese einzelne Botschaft, der wirklich befreit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus Christus. Diese Botschaft braucht eine verlorene Welt. Und um diese Botschaft zu verkündigen, nochmal nicht durch Macht, und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Nochmal, ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft, der sehr viel gewirkt hat. Und dann, du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Was heißt es, Gottes Wort zu bewahren? Das heißt, Gottes Wort zu haben und darin zu forschen. Gottes Wort zu haben und zu forschen, müssen wir sehen, die Parallele dazu ist auch die Fülle im Geist. Wenn man zum Vergleich Kolosser 3, Vers 16 oder Epheser 5, die Verse 18 bis 20. Die Fülle mit dem Geist Gottes ist auch immer die Fülle mit dem Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes war ihnen wichtig. Sie bewahrten es und sie unterordneten sich ganz bewusst Gottes Wort. Das Wort Gottes betrachten sie als heilig. Das Wort Gottes als eine Offenbarung Gottes. Das Wort als von Gott gegeben. Das Wort von Gott inspiriert. Das Wort als das kostbarste Gut, das ein Christ haben kann. Ist das so auch bei uns? Wie ernst nehmen wir Gott, sein Wort? Wie ernst nehmen wir Gott und wie er sich durch sein Wort offenbart? Jetzt stellte mir jemand diese Frage, warum brauchen wir das Alte Testament überhaupt? Ich glaube, Paulus gibt da eine wunderbare, klare Antwort. Wenn wir 2. Timotheus öffnen, sagt Paulus diesbezüglich, 2. Timotheus, Kapitel 3, wo er sagt, Vers 16, und das sagt er ja damals, wo das Neue Testament erst, der Anfang des Neuen Testaments, wo es geschrieben wurde, sagt er, in Bezug auf das Alte Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also ein Mann und Frau Gottes, sie werden zu Mann und Frau Gottes, durch das Wort Gottes, welches uns von Gott gegeben wurde. Wir durften letztens in der Jugendstunde ein Zeugnis hören, ein Bruder, der damals während der sowjetischen Zeit Bibel geschmuggelt hat, nach Rumänien und in Ostblock hinein. Es waren Leute, die bereit waren zu sterben, damit andere diese kostbarste überhaupt, diese kostbare Gut bekommen können. Andere waren bereit zu sterben, um eine Bibel zu haben. So kostbar war es. Sie wussten, im Wort Gottes offenbart sich Gott. Durchs Wort Gottes verstehen wir, wie Gott ist, wie Jesus Gott der Sohn ist, wie er sich offenbart und was es heißt auch für unser persönliches Leben. Ja, sie waren bereit zu sterben, um ein Bibel zu haben. Die Gemeinde, du hast mein Wort bewahrt, sagt Jesus, die Gemeinde in Philadelphia. Sie unterordnen sich bewusst sein Wort. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und da verstehen wir, sie gingen durch Verfolgung. Sie gingen durch schwere Zeiten und in diese schweren Zeiten war es vielleicht einfacher, Gottes Name, den Namen Jesus Christus zu verleugnen, damit man den Weg der geringeren Widerstand gehen konnte. Aber sie verleugneten es nicht. Nein, sie gingen keinen Kompromiss ein. Sie haben die Wahrheit nicht verleugnet. Es war nicht so, nochmal, wir haben gesehen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dies war die einzige Botschaft, wo galt. Und sie waren nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen, zu sagen, ja, okay, Jesus und die andere Religion. Sie waren nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen, was dies angeht. Sie nahmen das Wort, so wie es steht. Und Geschwister, wir müssen das vor Augen haben, dass was wir heute erleben in unserer Gesellschaft, ist genau das, also in der christlichen Gesellschaft, ist genau das umgekehrt als dies, was Philadelphia erlebt. Philadelphia, sie blieben standhaft und sie gingen keinen Kompromiss ein. Was heute passiert, dass wir das Wort nicht mehr so bewahren im Christentum. Ja, es ist tragisch zu sehen, wie das Christentum heute Gottes Wort zeitgemäß auslegt. Sie probieren, das Wort zeitgemäß auszulegen, damit es zeitgemäß passt. Aber nein, nicht. Wir legen das Wort nicht anhand der heutigen Zeit. Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Gottes Wort ist wahr. Wir müssen sehen, dass wir heute in einer postfaktischen Zeit leben. Das sehen wir auch in diesem ganzen Ereignis rund um uns, weltweit. Fakten spielen keine Rolle mehr. Jeder definiert Wahrheit so, wie es ihm passt. Und oft definiert man Wahrheit anhand von den eigenen Gefühlen. Ich fühle so, also muss es wahr sein. Oh, wie trügerisch ist dieser Weg der Gefühle. Und ja, was, das wollen wir doch auch oft. Wir wollen kein Anstoß sein, Geschwister, oder? Aber es geht nicht. Jesus sagt, sie werden euch hassen. Sie werden euch hassen, weil sie mich gehasst haben. Und vielleicht ist es so, dass die Welt uns Christen nicht mehr so hasst. Warum? Weil wir Christen, ich rede Christen global, weltweit, die Welt gleich geworden sind. Wir sind die Welt gleich geworden in unserem Lebensstil, in unseren Gedanken, in unserer Sprache, in unseren Werten, in unseren Tugenden. Wir sind so gleich der Welt, dass gar nicht sichtbar ist, dass wirklich etwas anders ist. Wir legen das Wort so aus, wie es oft auch die Welt passt. Und das passiert, Geschwister. Das sehen wir in diese ganze Gender-Ideologie, die reinkommen. Auch diese ganze Debatte über Homosexualität und gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und so fort. Und auch Christen probieren da, das Wort Gottes so zu verdrehen, dass es passt zu dies, was der Welt erwartet. Es ist ein Missbrauch von Gottes Wort. Ich würde sagen, ja, wenn man so mit dem Wort Gottes umgeht, ist es ein Teufelswerk. Der Art und Weise, wie man damit umgeht. Es ist genau dies, was der Teufel will. Und ja, oft sagen wir, ich verstehe es nicht. Ja, wir sind geprägt von dem Geist dieser Welt. Und wir sollten uns lieben, das Wort Gottes so unterordnen, wie es steht. Weil wir wissen, Gott macht keinen Fehler. Aber dies geht nur, wenn wir im Wort Gottes forschen, erkennen und auch bewusst uns dem unterordnen. Die Gemeinde, sie waren bereit, also die Gemeinde in Philadelphia, und meinen Namen nicht verleugnen, steht es. Sie waren bereit, ein Zeugnis abzulegen. Und diese Art Zeugnis lesen wir in 1. Petrus auch, Vers 3, Vers 15. Auch da Petrus. Im 1. Petrusbrief ermutigt die Gemeinde, er warnt sie in 1. und 2. Petrusbrief über schwere Zeiten, die kommen, über Verfolgung, der kommen wird, weil man an Jesus glaubt. Und er sagt da, Vers 15, 1. Petrus 3, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid alle Zeit bereit. Aber Achtung, was steht da? Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Wenn wir Gott den Herrn, wenn wir Jesus Christus in unser Herzen den ersten Platz geben, wenn wir voll werden von ihm, dann sind wir auch fähig, ein Zeugnis abzulegen. Warum? Weil wir lesen da, die Leute verlangen ein Zeugnis. Sie wollen wissen, warum bist du so, wie du bist? Und warum sind wir so, wie wir sind, als Gläubige? Weil der Geist in uns wohnt. Und sie wollen wissen, warum? Warum bist du so eine liebe Person, auch wenn man dich provoziert? Ja, nicht immer klappt das vielleicht, da kann man sich auch entschuldigen. Warum bist du der, der als erstes sich entschuldigt, wenn du mal Fehler gemacht hast? Warum bist du so anders? Warum, wir haben es gelesen, gehört heute Morgen, freut euch in dem Herrn. Warum hast du diese Freude, diese Perspektive? Warum? Und dann sollten wir dieses Zeugnis ablegen. Weil Jesus Christus mich erlöst hat. Weil Gott der Vater durch seinen Sohn mich zu ihm gezogen hat. Weil Jesus Christus für mich starb und all meine Schuld weggenommen hat. Dieses Zeugnis sollten wir ablegen. Gehen zurück zu unserem Text. Lesen weiter Vers 9 und da kommt es zu, ich sage jetzt mal in gewisser Hinsicht, zu Verheißungen, wo Jesus sagt, siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist ein sehr harter Vers. Und diese Parallele dazu sehen wir ja in Kapitel 2, Vers 9. Ich möchte das ganze Vers lesen. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Leute, es ist ein schwerer Vers, ein harter Vers, weil es geht um sogenannte Juden und Jesus selbst nennt sie Synagoge des Satans. Und wir müssen einsehen, wir müssen ehrlich sein und einfach sehen, dass jeder geistliche, ich sage jetzt geistlich in Klammern, jeder geistliche Weg, der nicht schlussendlich zu Jesus führt, als der Sohn Gottes, als Jesus, der für unsere Sünde starb, als der auferstandene Herr, der zu Rechten des Vaters ist und der wiederkommen wird. Jeder geistliche Weg, der nicht dorthin führen wird, also direkt dorthin führt, ist schlussendlich eine Irrlehre. Und da erwähnt der Herr das Wort Synagoge. Das Wort Synagoge im Neuen Testament wird immer benutzt für den Ort der Versammlung der Juden. Ja, aber nun, warum nennt der Herr dann diese Synagoge, Synagoge des Satans? Und diese Aussage ist schockierend. Aber da sehen wir, wenn es um die Wahrheit geht, sollten wir nicht schweigen. Der Herr selbst ist da sehr, sehr klar. Und wir sehen, wie der Herr selbst in Johannes Kapitel 8 in einen Disput mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und an Johannes Kapitel 8, da lesen wir die Verse 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht Uneheliche geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Geschwister, das sind harte Worte. Das sagt Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ihr habt den Teufel zum Vater. Warum? Warum? Weil ihr mich nicht erkannt habt, der ich ja vom Vater gesandt bin. Und wenn ihr mich nicht erkennt, dann habt ihr den Vater nicht, dann dient ihr nicht dem Vater. Und ja, warum jetzt aber Synagoge des Satans? Wir müssen sehen, dass diese Feindschaft, wo wahrscheinlich auch die Geschwister in Philadelphia erlebt haben, war unter anderem auch von Juden, die in dieser Stadt lebten. Das haben wir ja in Bezug auf Smyrna gesehen. Da war auch eine große jüdische Synagoge. Ein großer Teil der Bevölkerung war unter anderem jüdisch. Und wahrscheinlich so auch in Philadelphia. Und wir wissen, dass die ersten Gläubigen an Jesus waren Juden. Und in jeder heidnischen Stadt, die ersten Bekehrten waren meistens Juden. Aber dann bekehrten sich auch Heiden und dann begann auch der Widerstand. Ich möchte einzelne Verse lesen, um uns es klar zu machen. Wir lieben ja Israel. Und trotzdem müssen wir die Realität, die geistliche Realität vor Augen haben. Apostelgeschichte 14, Vers 1 und 2, da lesen wir, und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Also Achtung, eine große Menge von Juden und Griechen. Die Juden jedoch die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Also der Widerstand begann oft von den Juden selbst. Auch Paulus war ja so einer. Er war auch so einer. Deshalb nennt er sich ja in 1. Korinther 15 als einen späteren Geburt. Er kam ja viel später in die Kreis der Jünger hinein. Aber vorher war er ein Verfolger, ein Lästerer. Also wir sehen, es gibt eine Hoffnung, auch für die, die in der Synagoge des Satans sind. Vers 19 vom gleichen Kapitel Apostelgeschichte 14. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Apostelgeschichte 17, Vers 5. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Vers 13. Als aber die Juden von Thessaloniki auf erfuhren, dass auch in Berea das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Apostelgeschichte 23, Vers 12. Als es aber der Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Und noch ein letzter Vers, Apostelgeschichte 28, die Verse 28 und 29. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und als er das gesagt hat, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Also Paulus sagt, die Juden ganz klar, das Heil ist auch für die Heiden. Paulus als Apostel der Heiden. Also Widerstand erlebten die ersten Gläubigen, die teilweise auch Juden waren, oft von den Juden selbst. Und wir müssen sehen, jetzt rein historisch gesehen, entwickelte sich das Judentum in zwei Hauptrichtungen. Zur Zeit der Jesus gab es unterschiedliche Gruppierungen im Judentum, aber schlussendlich entwickelte sich das Judentum in zwei Richtungen. Das eine Richtung ist das pharisäische Judentum, der heute das rabbinische orthodoxe Judentum ist. Es ist genau der gleiche Gedankengut auch noch heute wie damals der pharisäische Judentum und das messianische Judentum, wo das, was wir heute nennen, Christentum wurde. Das Christentum ist eine jüdische Strömung. Beide kamen vom Judentum heraus. Also Paulus, er hatte einen großen Eifer für sein Volk gehabt, aber er warnt selber, dass in Philipper 3, die Verse 1 bis 3, er warnt die Philipper. Und auch Paulus ist sehr hart in seinen Worten. Es ist nicht nur Jesus, der sagt, Synagoge des Satans, sondern Paulus selbst, er warnt in Philipper Kapitel 3, da lesen wir die Verse 1 und bis 3, erstmal diese wunderbare Verse. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Und jetzt kommt diese Warnung. Hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die bösen Arbeiten, hab Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also was sagt er? Wir, die wir gläubig sind, sind die Beschneidung, nicht das fleischliche Beschneidung, sondern das Innere im Geist. Und Paulus, wir lesen das in Römer Kapitel 2, wo er sagt, denn nicht der, Römer 2, Vers 28 und 29, der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, durch den Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also wer ist ein Jude, geistlich gesehen? Die, die an Jesus Christus glauben. Und was lesen wir da? Das ist noch interessant zu sehen. In Offenbarung 3, die Verse 9b, da lesen wir, ich will sie, also die aus der Synagoge des Satans bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also er wird dazu führen, dass sie kommen und erkennen, Jesus Christus ist der einzige Weg. Und ich glaube, dieser Vers hat sich in christlicher Geschichte mehrmals erfüllt. Es sind oft Christen, die Christen verfolgt haben. Es waren oft Christen, und dann, wenn man die christliche Geschichte mal liest, wie brutal diese Geschichte oft ist, wie diese ganze Inquisition-Geschichte, wo man Andersgläubige, nur weil sie nicht dem papstlichen Christentum passte, wo man bereit war, sie zu verfolgen, zu quälen, grausame Qual, damit sie dann Ja sagen zum einen falschen Weg. Und was lesen wir oft, und das erlebt man in der Reformationszeit, in der Erweckungszeit, in der 1500 Jahre vorher, wo Verfolger zu Nachfolger Christi werden. Warum? Warum wurden die Verfolger zu Nachfolger Christi? Das erlebt man schon in der Zeit der ersten Gemeinde, wo sie von den Römern verfolgt wurde. Und die Römer selbst, wo sie verfolgten, bekehrten sich, weil sie ein standhaftes Zeugnis hatten. Sie waren überzeugt von ihrem Glauben. Und sie waren bereit, für diesen Glauben ja bis zum Tod zu gehen. Mit diesem einen Wissen, unser Leben auf Erde ist kurz in Bezug auf eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Ja, dies wiederholte sich in der christlichen Geschichte. Jetzt in Bezug auf die Synagoge des Satans, auch dieser Vers wird sich erfüllen am Volk Israel. Nochmal, was lesen wir? Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. In Sacharja 12, Vers 10 lesen wir, wie das Volk Israel dem anschauen, dem sie durchbohrt haben, und sie werden bitterlich weinen und Buße tun. Sie werden erkennen, 2000 Jahre haben wir diese frohe Botschaft, diese allein rettende Botschaft bewusst abgelehnt. Ja, noch mehr, wir haben sogar bewusst dagegen gekämpft. Und sie werden erkennen, und sie werden weinen, und sie werden Buße tun. Und ich nehme an, sie werden Jesaja 53 als Bußgebet beten. Das wird die nationale Bekehrung des Volkes Israel. Die Philadelphia, die Leute dort, sie werden das damals, haben sie es erlebt schon, dass die, und das war an Paulus ja auch so, Paulus bekehrte sich ja auch und wurde einer der Gemeinde und der größte Apostel aller Zeiten. Ich wage es mal so zu sagen. Weiter sagt Jesus, Vers 10 und 11, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Jesus redet da über Stunde der Versuchung. Eine Stunde der Versuchung, und dies ist prophetisch, wo über den ganzen Erdkreis kommen wird. Was sie damals erlebt hatten, war eine Sache. Aber wir wissen, es kommt eine Stunde der Versuchung, wo der ganze Erdkreis unter Gottes Zorn kommen wird. Und dieser Zorn Gottes wird, das lesen wir Kapitel 6 bis 19, die Siegel, Posaunen und Zornschale Gottes, wo Gottes Zorn auf diese Erde kommen wird, 3,5 Jahre lang, und anhand von Daniel 7 Jahre. Der Herr sagt aber, euch aber, weil ich euch liebe, ich werde euch bewahren von dieser eine Zeit. Ich werde euch bewahren von meinem Zorn, von meinem Gericht, der kommen wird. Und es ist, so verstehe ich es, die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung vor der Zorn Gottes, der auf Erde kommen wird. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald, sollte ein Trost für jede Gläubige sein. Vielleicht fragen wir uns, Moment, 2000 Jahre, ich komme bald. Lass uns nie vergessen, es ist die göttliche Perspektive. Es ist seine Zeitrechnung. Und wenn der Herr sagt, ich komme bald, dann kommt er. Und der Punkt ist, ich werde kommen. Du wirst vielleicht leiden auf Erde, aber ich werde schlussendlich kommen, um mein Reich auf Erde aufzustellen und euch Gemeinde zu mir zu holen. Siehe, ich komme bald. Ich, Christus, werde kommen, die Gemeinde von der Stunde der Versuchung herauszunehmen. Glauben wir es? Ist auch dies, diese Maranatha-Botschaft, auch dies, was wir vor Augen haben? Weil Jesus sagt, wer überwindet, Vers 12, dann will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus. Und meinen neuen Namen. Jesus redet über etwas, was noch kommt. Und er redet, wer überwindet. Wer ist der, der überwindet? Der wiedergeborene Christ, der durch sein Leben gezeigt hat, Christus wohnt in mir. Und Jesus sagt, ich werde euch als Säule einsetzen in dem Tempel meines Gottes. Was heißt das? Wir müssen sehen, dass Philadelphia, wie auch die anderen Städte, sie waren in einem Ort, der vom Erdbeben oft getroffen wurde. Es war alles sehr unstabil. Sie erlebten, wie eine ganze Stadt zerstört wird. Und Jesus sagt, ich werde euch als Säule im Hause meines Gottes setzen. Etwas unerschütterlich. Ihr habt einen Platz und nichts kann passieren, dass dieser Platz von euch weggenommen wird. Und den Namen meines Gottes schreiben. Der Name meines Gottes. Wir gehören ihm. Sein Name auf uns. Ein neuer Name. Wir sehen dies, was wir noch nicht wissen. Wir werden ein Teil davon sein, einmal mit ihm ewig herrschen. Philadelphia, dies sollte eure Hoffnung sein. Und deshalb sagt der Herr, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde in Philadelphia unter schweren Bedingungen, sie waren standhaft. Und warum? Ich glaube, weil sie die Liebe gelebt haben. Weil sie, auch wenn sie klein und schwach waren, standhaft geblieben sind. Sie haben Gottes Wort bewahrt und sie haben danach gelebt. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Nathanael Winkler sprach in seiner Serie über die Sendschreiben zu Ihnen zum Thema Philadelphia, standhaftes Ausharren, nach dem Abschnitt aus Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!